willkommen zu unserer 76. Folge Kaffee, Stulle, Gin. Hallo Anna.
Hallo Emmy.
Ich bin so froh, dass wir es noch schaffen. Ja,
allerdings, wir sind so schlecht.
Also ich meine schlecht, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist auch einfach immer so viel, ne? Wir haben gerade drüber gesprochen, Weihnachten kommt doch immer so unverhofft plötzlich.
Ja, das ist albern, ne? Man denkt immer so, mein Gott, Leute, also jetzt bereitet euch doch mal vor, man weiß doch, wann das Jahresende da ist. Aber ich finde auch, ich stelle das immer wieder fest, dass ich jedes Jahr eigentlich Mitte November denke, boah, ich bin voll gut vorbereitet, ich habe richtig einen Plan. Und dann denke ich 4 Wochen später, oder 3,5 Wochen später, ja. Scheiße, was muss ich noch alles und so? Das ist albern. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es halt auch menschlich, dass man die Sachen so, also weißt du, dass dann doch irgendwelche Dinge aufgeschoben werden.
Ja, oder es kommt irgendwie auch noch was Unvorhergesehenes dazwischen. Bei mir war es jetzt, dass meine Steuerberaterin dann sagte, können wir die Steuer für November vielleicht jetzt noch vor Weihnachten machen, weil ich mache danach länger Urlaub. Und so, dann habe ich es jetzt noch fertig gemacht am Wochenende, wo ich sonst Weihnachtspost gemacht hätte, weißt du?
Ja, klar. Ja, genau. Also solche Sachen passieren natürlich irgendwie auch immer noch. Aber ich muss auch sagen, ich finde, ich habe jetzt zum Beispiel die Situation, dass unsere ganze Weihnachtsplanung, wie wir das sonst immer machen, Rituale und so weiter, dadurch, dass wir jetzt den Hund haben, auch nochmal anders sind.
Anders,
ja, also jetzt auch nicht schlimm, ist jetzt nichts Dramatisches, aber klar, du musst halt irgendwie Sachen verändern und dann schon kannst du nicht mehr auf deine Routinen zurückgreifen.
Ja, und bei uns ist es dadurch, dass Lucy nicht mehr hier wohnt, auch alles ein bisschen anders. Also irgendwie weniger feierlich und also ich habe das Gefühl, dass ich hätte nie gedacht, dass es so viel ändert an der Familiendynamik, wenn eine Person plötzlich weg ist.
Ja, doch, das überrascht mich jetzt nicht. Aber ja, also vorstellen kann ich es mir auch noch nicht.
Also ich meine, sie ist zwar häufig noch hier, aber trotzdem ist es irgendwie, also das Familienleben komplett anders jetzt.
Also ich
bin reduziert
irgendwie. Ja, ich bin mal gespannt auch, wie das jetzt ist. Also unsere Kinder sind ja auch groß. Also nicht, deine sind ja so ein, ihr seid immer so ein Stückchen vor uns mit diesen ganzen Entwicklungen, aber wir haben jetzt auch irgendwie darüber gesprochen, ne, wo gehen wir denn Weihnachten in die Kirche? Muss man sich anmelden wegen Corona? Also letztes Jahr waren ja die Weihnachtsgottesdienste alle, also jedenfalls hier in Berlin, alle abgesagt. Und da waren wir lediglich in einer Kirche, die halt den ganzen Tag an Heiligabend und ich glaube auch an den Feiertagen dann offen gehalten wurde und es war immer irgendwo ein bisschen Musik und zwischendurch hat einer mal was vorgelesen, aber es gab halt keinen.
Ach, ne?
Und es war quasi wie so ein offenes Haus in der Emanuelkirche. Emanuelkirche waren wir da.
Ach so.
Und da war.
Das ist ja unsere.
Genau.
Eigentlich.
Genau, das ist eure.
Ach so, ja. Also, was heißt unsere? Also, das ist die, wo wir immer hingegangen sind an Heiligabend. Wir sind ja auch gar nicht in der Kirche. Wir gehen ja nur, wir sind ja so Weihnachtskirchgänger. Aber wir haben jetzt entschieden, dass wir nicht gehen, weil meine Schwiegereltern kommen zu uns. Sie sind beide über 80. Mhm. Und die haben gesagt, sie möchten es nicht so gerne. Und dann haben wir gesagt, nee, ist okay, dann machen wir das nicht.
Also wir sind tatsächlich wieder alleine zu fünft halt, weil also irgendwie alle älteren Familienmitglieder, also meine Schwiegereltern gesagt haben zum Beispiel, trotz Boosterimpfung und alles, das ist ihnen jetzt nichts, sie wollen jetzt nicht durch die Gegend reisen und potenziell irgendwelche Sachen verteilen oder einfangen. Mein Vater und seine Frau sind bei meiner Schwester dieses Jahr und dadurch hat sich das halt irgendwie auch bei uns erledigt und wir sind wieder wie letztes Jahr zu fünf, was ich aber nicht schlimm finde. Also ich mag das ganz gerne so.
Ja.
Wir haben so viele trubelige Weihnachtsfeste gehabt, als die Kinder kleiner waren, wo wir jedes Jahr am ersten Feiertag alles eingepackt haben, 600 Kilometer mit dem Auto ins Rheinland gefahren sind, dann da in provisorischen Betten geschlafen haben, bei meiner Mutter oder bei meinem Vater auch. Und das war zwar natürlich immer total schön, aber halt nie besinnlich oder ruhig oder entspannt.
Ja, das ist halt eigentlich so schade, wenn man gerade so diesen Weihnachtstrubel hinter sich lässt, dass man dann gleich wieder los muss. Wir fahren tatsächlich dieses Jahr wieder hoch, auch am 26. nach Norddeutschland. Ich hätte eigentlich lieber in Norddeutschland gefeiert. Ich bin ja jetzt Tante und dachte, das wäre jetzt mal ein Anlass, wenn man mal so einen kleinen süßen Neffen hat. Ich meine, gut, der wird noch nicht viel mitbekommen, der ist 4 Monate alt, ne? Aber dann ist natürlich kollidieren hier die unterschiedlichen Bedürfnisse von unterschiedlichen Familienmitgliedern, die aus unterschiedlichen Gründen Heiligabend hier sein wollen. Deswegen haben wir eine Sadulgie, dann machen wir doch Heiligabend hier und fahren dann am zweiten Weihnachtstag erst hoch bis kurz vor Silvester.
Ja.
Und deswegen haben wir dieses Programm dann doch wieder mit dem. Aber das sind 400 Kilometer, es geht noch.
Ja, es ist halt immer so dieses, man unterbricht so diese Ruhe, wenn man denn Ruhe gefunden hat, was ja auch nicht immer gesagt ist. Aber wenn es dann so ist, also ich fand das früher immer schon blöd eigentlich, also den Aspekt fand ich blöd, dass man die Kinder, ne, Heiligabend, dann hatten die irgendwas Tolles bekommen, was sie sich vielleicht auch gerade gewünscht haben. Ja,
dann konnten die damit nicht richtig
Genau, spielen. Und am nächsten Tag hast du gesagt, okay, los geht's. Also so, ne, alles eingepackt. Und abgesehen davon, dass ich da immer total gestresst war. Aber für die war das auch nicht schön, so dieses immer, jedes Jahr. Also obwohl die Tradition, alle Weihnachten zu sehen, natürlich schön war. Aber die hatten eigentlich in ihren frühen Jahren nie dieses am ersten Feiertag im Schlafanzug bleiben und erstmal mit der Eisenbahn spielen, so wie wir das als Kinder zum Beispiel immer hatten.
Ja.
Und also unter dem Aspekt, ich habe dann irgendwann tatsächlich, als die Kinder auch größer waren, gesagt, so Leute, das reicht mir jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr. Immer diese Gurkerei und ich bin halt immer total am Anschlag. Ne? Es gibt ja immer diese witzigen, pseudo-witzigen Geschichten über die Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs an Weihnachten und an irgendwelchen Fest. Aber genau so war das auch oder ist es oft. Und ich war da immer so am Akku, dass ich irgendwann da die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, okay, dann kommt ihr halt mal zu uns, was soll das eigentlich?
Ja.
Und dann wurde es ein bisschen ruhiger so. Meine Schwiegereltern sind dann immer gekommen, die kamen oft am 22. oder 23. dann schon und die waren halt immer so, die hatten halt selber Ideen, ne? Die haben dann mit den Kindern noch was unternommen, während wir dann irgendwie entspannt Sachen vorbereitet haben.
Ja, das ist super.
Und was zu essen, meine Schwiegermutter hatte dann immer schon irgendwas gebacken und eingefroren und mitgebracht oder irgendwie so,
ja,
ne?
Ja, das war schon meine Schwiegermutter, toll. Die hat auch immer, die versorgt uns eh immer schon in der Vorweihnachtszeit mit Plätzchen und kommt dann meistens noch mit einer Riesenkiste hier an und dann gibt's immer ihren traditionellen Krabbensalat, den bringt sie auch immer mit.
Super.
Genau, aber die kommen, mögen eigentlich immer nicht so gerne so lange hier bleiben, sie kommen am 23. und fahren am 25. schon wieder zurück. Und deswegen sind wir nämlich auch erst, fahren wir erst am 26. los, damit wir den 25. noch hier
ein bisschen
chillen können.
Ja, genau.
Und ich meine, Spielzeug kriegen die ja nicht mehr, die Kinder. Aber dass man so in seinem neuen Pyjama...
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, heutzutage werden die Weihnachtsgeschenke angezogen.
Genau.
Ich mache das tatsächlich auch übrigens so, dass ich immer, also bei uns ist seit Jahren Tradition, also bestimmt schon 10 Jahre, dass jeder einen Weihnachtsschlafanzug bekommt.
Ich habe das von dir übernommen. Ja, genau. Gesagt, vor ein paar Jahren und bei uns auch.
Ja, und dann wird schon gewaschen, verpackt. Das muss ich auch noch machen. Und dann können die halt direkt angezogen werden und anbleiben am nächsten Tag. Und das ist tatsächlich was wir erst entwickelt haben, so richtig. Also das mit den Weihnachtsschlafanzügen als Geschenk, das habe ich schon früher gemacht. Aber dass man die dann auch so am ersten Feiertag morgens anlässt beim Frühstück und dann irgendwie erst nochmal gemütlich aufs Sofa crasht und sich doch noch einen Film reinzieht oder sowas,
ja.
Das hat sich eigentlich natürlich dann erst entwickelt, seit wir nicht mehr automatisch am 25. in aller Herrgottsfrühe aufbrechen irgendwohin. Ne?
Ja, bei uns war das ja letztes Jahr, ganz abgesehen davon, dass wir eh nicht nach Norddeutschland fahren wollten, weil wir im Lockdown waren, aber Thorsten war im Krankenhaus.
Richtig, ich erinnere mich,
das war übel. Am 26. Dezember mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus für 10 Tage. Das war natürlich richtig schrecklich, muss ich auch nicht nochmal haben.
Nee.
Und deswegen freuen wir uns auch darauf, dass es hoffentlich dieses Jahr, toll, toll, toll,
Holz, genau,
allerdings ein bisschen entspannter abläuft als letztes Mal. Also das war echt traurig, weil da waren wir auch dann wirklich so sehr reduziert. Silvester war ja dann auch noch im Krankenhaus, da konnten wir auch gar nicht richtig feiern. Sowieso schon nicht. Und dann war er auch nicht da. Also es war echt blöd. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr alles wird. Unser zweiter voller Pandemie-Winter.
Ey, wer hätte das gedacht?
Ne? Ja, wer hätte das gedacht? Herr Drosten wahrscheinlich. Der hätte es wahrscheinlich gedacht.
Ja, ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt jetzt mit der neuen Omikron-Variante.
Lass uns nicht drüber reden.
Nee, lass uns gar nicht
drüber reden. Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Es ist einfach nicht schön. Und es gibt keine Lösung dafür. Also so, wenn ich mir überlege, wie wir Anfang 20 im ersten Lockdown alle paar Tage, zweimal die Woche, Corona-Podcast gemacht haben.
Mhm.
Unsere kürzeren Corona-Folgen und irgendwie so...
Stell dir mal vor, wir hätten es durchgezogen. Ach,
Dann hätten wir
schon 200 Corona-Folgen.
Ja, das würde sich ja auch nie wieder jemand anhören, zu Recht. Wer will das denn? Also ich meine...
Aber letztens hatte irgendjemand kommentiert bei uns, ich weiß gar nicht, ob das bei mir direkt war oder auf dem Kaffeestühle Gin Instagram, dass sie jetzt gerade erst angefangen hat, uns zu hören und von Anfang an alle Folgen durchhört und jetzt gerade da angekommen war bei unserer ersten Corona-Folge. Mhm. Und wie krass es wäre, wie sich das entwickelt hat und dass wir das ja damals auch noch gar nicht,
natürlich nicht.
Erahnt haben.
Nee, natürlich. Gar nicht. Wir dachten alle, ich muss auch sagen, dass es, obwohl uns ja irgendwie doch klar war, dass der Winter nochmal schwierig wird, dass das so wird jetzt nochmal mit einer neuen Variante. Und das hätte ich ehrlich gesagt, hat mich auch überrascht. Wir wollten nicht drüber reden. Wir wollten was ganz anderes besprechen.
Ja, wir haben nämlich gedacht, wir machen so eine Art Jahresrückblick und haben uns Fragen überlegt, die wir einander stellen und auch selbst beantworten wollen. Und willst du anfangen? Was machst du da auch noch?
Ich habe Krach gemacht, I'm sorry. Warte, genau. Jetzt muss ich ja doch mein Dings aufmachen. Ich hatte das hier auf dem Rechner auf, aber das funktioniert alles nicht.
Ja, siehst du, das ist ja nicht gut, ne?
Nee, ja, ich habe es voll nicht im Griff. Weißt du? So, warte mal, 8 Fragen für 2021. Es sind gar keine 8.
7.
7 sind es. Ja, fang, weiß nicht, soll ich anfangen?
Fängst ja, fang du mal an.
Okay. Liebe Emmy, ja. Wenn du an dein Jahr 2021 zurückdenkst, gibt es einen Moment, ein Ereignis oder irgendwas, was du gerne nochmal erleben würdest? Oder mehrere?
Also ja, da fallen mir schon tatsächlich mehrere ein.
Hau raus.
Also erstens hatten wir zwei sehr schöne Italienurlaube, die ich gerne jederzeit wiederholen würde. Und ich bin ja 50 geworden dieses Jahr und habe anlässlich dieses runden Geburtstages ein sehr schönes Familienfest in Hamburg gehabt mit einem sehr schönen Abendessen in einer Weinbar in der Speicherstadt, in der Hafencity, sorry. Und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Das ist so ein Highlight aus diesem Jahr, würde ich sagen. Ja, und du?
Sehr schön. Was ich gerne wiederholen würde. Also es gab tatsächlich, ich würde mal sagen, es gab so viele, viele kleine Momente. Also so, keine Ahnung, also so entspannte Momente, wo ich denke, das war einfach so eine Ruhe, die ich eigentlich für das Jahr 2021 sonst nicht so als das Jahresmotto im Rückblick irgendwie fest definieren würde. Aber ich glaube, tatsächlich auch der Portugal-Urlaub, dass wir da im Herbst nochmal nach Portugal geflogen sind und da unseren Osterurlaub 2020 nachgeholt haben, die Woche, die wir da eigentlich geplant hatten. Und ich war da vorher sehr skeptisch, ob wir es wirklich machen sollen, ne, Pandemie hin und her. Bin extrem froh, dass wir es gemacht haben. War sehr überrascht darüber, wie schnell sich da bei uns allen dieser ganz krasse Urlaubseffekt eingestellt hat, weil wir fahren natürlich immer nach Prero und das ist auch so, dass ich da so aufatme, wenn ich da bin, aber das ist trotzdem kein Urlaubsgefühl. Also es ist so nicht so dieses...
Ja, man ist halt, ne, immer noch in so einer relativ vertrauten Umgebung.
Ja, genau, und das liebe ich auch total. Also das will ich da gar nicht irgendwie, das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber so dieses, weiß auch nicht, also dieses nochmal ganz woanders sein, ja. Und tatsächlich gab es da auch nochmal so speziell tolle Momente. Also wir sind zum Beispiel einen Morgen extra früh aufgestanden. Also früh ist natürlich relativ, weil im Herbst ja die Sonne doch später aufgeht. im Oktober war das irgendwie, glaube ich, 7.40 Uhr oder so, war Sonnenaufgang. Und dann sind wir tatsächlich einen Morgen um 7 Uhr aufgestanden und sind eine Bucht weitergefahren. Weil da siehst du dann um die Jahreszeit am Strand genau, wie die Sonne hochkommt. Ne? Und dann haben wir uns den Sonnenaufgang da angeguckt und das war der Hammer. Also das war wirklich so... als Familie und wir hatten noch eine Freundin von der Großen dabei, die die Woche mit uns da verbracht hat und das war einfach, das würde ich sofort nochmal erleben wollen. Das war wirklich was ganz Besonderes.
Ja, das ist schon toll. Also sowieso Sonne und Meer, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge sind ein totales Highlight für mich.
Ja.
Wir hatten ja auch in diesem Herbsturlaub in Italien so ein schönes Haus direkt am Strand und da gab es auch die mega Sonnenuntergänge jeden Tag.
Herrlich.
Das war echt. Alleine dafür hat sich schon gelohnt, dahin zu fahren. Das war echt schön. Ja. So.
Du.
Warte mal. Das ist eigentlich ähnlich. Was war die schönste Unternehmung in diesem Jahr?
Schönste Unternehmung.
Da hatte ich eher so gedacht, auch so eine kulturelle Geschichte.
Ja, das ist noch ein gutes Stichwort. Also, was ich auch total besonders fand und sehr glücklich war, als wir das gemacht haben. Wir waren im Juni, als gerade alles wieder so ein bisschen sich, also alles so geöffnet hat hintereinander wieder und Veranstaltungen wieder mit Auflagen erlaubt waren und so weiter, waren wir, da gab es so eine Veranstaltungsreihe in Schönefeld, die hieß Unter freiem Himmel. Ist die Unter freiem Himmel? Doch, ich glaube ja, Unter freiem Himmel. Da hatten die so eine Open-Air-Bühne und da war unter anderem an dem Abend, wo wir da waren, war da Till Brönner. Und wir sind sowieso heiße Till Brönner-Fans. Ich glaube, ich habe den das erste Mal vor 20 Jahren live gesehen. Irgendwo beim RBB auf einer Bühne zusammen mit Joy Denalani, was auch ein Megakonzert war. Mhm. Und jetzt ist der aufgetreten mit, der hat zwei Alben, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Oder zumindest war der mit so einem sommerlichen Album auf Tour. Und da waren wir mit Freunden und hatten Tickets so auf Verdacht gekauft, Monate vor, also lange vorher. Und man wusste eigentlich nicht, kann man das überhaupt wahrnehmen oder nicht, was passiert damit. Und dann hatten die, das war so schön, also es war eine ganz kleine Veranstaltung. Wenige, also eben nicht so eine Massenveranstaltung mit tausenden Leuten, die sich da irgendwie knüppeln. Dann hatten die mit solchen leeren Getränkekästen wie solche Boxen aufgebaut, wo dann quasi Sitzplätze waren, so Campingstühle und so. Und dann saßst du da halt, ne? Wir hatten vier Tickets zusammen gekauft, also saßen wir, hatten wir da wirklich vier Stühle und hatten solche Heineken-Kästen um uns rumgebaut, damit halt dieser Abstand so gewährleistet war.
Ja, verstehe.
Und dann hatten die von so einem Lieferdienst, die hier in Berlin auch per Fahrrad Lebensmittel liefern, nämlich von Flink, hatten die so eine, konntest du die App laden und konntest dir an deinen Platz dann halt Getränke oder sowas bestellen.
Ach, echt?
Damit die Leute halt nicht rumlaufen.
Ja.
Und das war mega. Also das war total entspannt. Ich war vorher, ich dachte, ach ja, Jena, wie wird das wohl? Und mal abgesehen davon, dass wir super Plätze hatten und halt relativ weit vorne waren und echt sehr, sehr nah an der Band und so waren.
Mhm.
Und es war musikalisch ganz toll, aber es war so eine entspannte Atmosphäre. Es war so eine schöne, wirklich so ein schöner Sommerabend und das erste Mal wieder nach Monaten und Lockdown und Scheiß, wo alles, was wir hatten, Gott weiß, was wir an Konzerttickets hatten, die wir uns auch noch irgendwie zum Geburtstag im Jahr davor geschenkt hatten und sowas alles, die alle nicht stattfanden.
Ja.
Und das war so das Erste, was wieder, also auch das Einzige diesen Sommer, ehrlich gesagt, wo wir überhaupt waren. Das war echt auch ein totales Highlight.
Ja, das klingt echt schön. Ja, ich habe leider gar keine Erlebnisse dieser Art, also musikalischer Art, diesen Sommer gehabt. Was ich total schön fand, war, wir waren im Open-Air-Kino in Friedrichshain.
Das haben wir nicht geschafft, das wollten wir auch machen und irgendwie...
Genau, also das fand ich richtig schön, weil also irgendwie trotz Filtern und Masken und Gedöns, ich gehe echt ungern ins Kino.
Ich auch.
Und da fand ich es echt super angenehm, da zu sitzen. Die hatten auch alles so sehr, sehr weit voneinander aufgestellt. Mhm. Da war es nämlich auch ähnlich, dass die da abstandmäßig alles aufgebaut hatten. Und man durfte dann auch nur mit Maske sich ein Bier holen. Und das war echt gut. Da haben wir es Persisch-Stunden gesehen, den ich auch total toll fand, den Film mit Lars Eidinger. Kann ich sehr empfehlen.
Mhm.
Und was ich auch sehr schön fand, war, dass meine Eltern, die waren hier im... Oktober war das, glaube ich, und da hatte die neue Nationalgalerie gerade wieder eröffnet und da waren wir mit meinen Eltern und den Mädels, also wir vier und meine Mutter mit ihrem Mann waren da in der Nationalgalerie und haben da so ein paar Stunden einfach mal Kunst genossen und
schön.
Irgendwie, man macht das doch selten mit seinen Eltern irgendwie solche Unternehmungen, deswegen fand ich das richtig schön. Und ansonsten haben wir sowas, so eine Art Jugendweihe gefeiert für Mia, die diese Vorbereitung das fiel alles ins Wasser. Und da Luzi aber auch eine Jugendweihe hatte und wir ihr das nicht vorenthalten wollten, haben wir quasi, ohne dass sie das wusste, eine heimliche Jugendweiheartige Party geplant in Oldenburg an einem Wochenende, an dem tatsächlich auch mein Vater mit seiner Frau da war, der ja eigentlich sonst in München lebt. Und dann haben wir da mit allen drei Großelternpaaren, meiner Schwester, ihrem Freund und dem Baby und halt wir vier, einen ganz schönen Abend verbracht und sie überrascht in einem Restaurant, haben einen Burger gegessen und alle haben ihr Geschenke gegeben.
Ach, cool.
Und sie waren so, oh. Ja, das war echt schön.
Ja, das stimmt, das fällt mir jetzt auch noch ein. Wir haben natürlich auch Konfirmationen gehabt und das war auch sowas, wo wir vorher dachten, wir können das nicht feiern. Wir haben bei der Großen ein großes Fest gemacht, 2018 und jetzt war unser Sohn dran und der wollte es auch unbedingt und die haben es auch nicht verschoben, aber es war halt tatsächlich auch nicht so möglich wie selbst in der Kirche und so, die waren nur zu sechs. Die haben also die Konfirmanden aufgeteilt auf, ich glaube, 10 Gottesdienste oder so über zwei Wochenenden verteilt. Und so, dass immer nur 6 Konfirmanden mit maximal 10 Gästen in der Kirche waren. So mit Abstand, abgesperrten Bänken und so. Und da haben wir dann ein Familienfest gemacht und haben das aber relativ spontan erst entwickelt, weil halt klar war, oder weil bis zum Schluss nicht klar war, was überhaupt geht. Es war Ende Mai. Und dann ging es doch. Und dann hatten wir meine Schwiegereltern, also 2 von den Paten immerhin waren da. Also unsere Kinder haben alle, üppig sind die ausgestattet mit jeder 5 Paten. Nee, 3 von den Paten waren sogar da bei ihm. Und mein Schwager mit Familie. Und das war auch wunderschön. Es war sehr improvisiert so. Jeder hat irgendwie einen Salat mitgebracht, so ungefähr. Und ja, noch ein Brot gebacken und noch irgendwie so. Und das war total schön. Es war auch wirklich ein besonderer Moment. So für ihn sowieso, aber dann konnten wir es eben doch feiern. Das war wirklich auch sehr,
sehr schön. Ja, also meistens klappt sowas dann relativ spontan irgendwie am besten, ne? Ja. So, next question, Frau Anna.
Ja, okay. Also, hast du etwas Neues gelernt, eine Erkenntnis gewonnen oder eine Fähigkeit entwickelt, die du fürs neue Jahr unbedingt anwenden willst? Okay, wenn jetzt die Antwort nein ist, dann wäre schnell fertig.
Das muss ich echt mal kurz überlegen. Also, womit ich tatsächlich dieses Jahr angefangen habe, ist, oder wir, mein Mann und ich, dass wir abends vorm Einschlafen oft eine Meditation machen. Also so eine Audio-Meditation quasi. Und das fand ich super und ich möchte es gerne noch vertiefen, dieses Meditieren. Ob das jetzt eine Fähigkeit ist, weiß ich nicht.
Finde ich schon. Also ich meine, die Frage war ja jetzt, was Neues gelernt. Ja. Eine Erkenntnis gewonnen oder eine Fähigkeit.
Also ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass mir das gut tut, zu meditieren.
Ja.
Genau. Und ich habe außerdem die Erkenntnis gewonnen, dass man tatsächlich im Alter schlechter schläft als früher. Im Alter, aber ich bin ja jetzt im Alter.
I feel that.
Und ich schlafe tatsächlich seit diesem Jahr schlechter, als ich je zuvor in meinem Leben geschlafen habe. Und
maybe it's also the pandemic, you know.
It's possible. Ja, wahrscheinlich.
Ich habe gerade so einen Spruch gelesen von irgendjemand, der gesagt hat, everyone is far more burnt out than we think we are.
Mhm. Ja, also. Ich glaube auch. Also bei mir ist es wirklich in diesem Jahr, ich kenne das ganz von ganz wenigen Momenten, dass man wirklich im Bett liegt jeden Abend und dann geht so ein Gedankenkarussell an. Das hatte ich früher sehr, sehr selten. Wirklich nur, wenn ich entweder mega gestresst war, eine mega To-Do-Liste hatte oder irgendwas Doofes gerade war. Aber so in der Mehrzahl an den meisten Abenden konnte ich gut einschlafen. Und jetzt ist es wirklich so, ich liege da und auch wenn ich vorher total müde war und fast eingepennt bin auf dem Sofa, schlafe ich nicht ein und die Gedanken kreisen. Und dann ist so eine Meditation echt super, weil man dann wirklich einfach dieses Gedankenkarussell anhalten kann oder aussteigen kann. Ja. Das würde ich gerne noch vertiefen.
Das hört sich auch gut an.
Und du?
Meditieren habe ich ja schon davor gemacht in dem Jahr, wobei ich das dieses Jahr nicht so viel gemacht habe. Aber das ist für mich so eine ich habe weniger Probleme mit Einschlafen, mit Durchschlafen schon eher, aber das ist für mich so eine Technik, mit der ich mich so runterbringen kann, ne? Also so dieses, ich habe ganz oft das Gefühl, dass so wenn ich das in einem Bild ausdrücken würde, als hätte ich so einen Propeller auf dem Kopf und der hebt ab, der Kopf. Weißt du, so dieses Ding, dass sich was dreht und dieses und ich komme nicht mehr, es hält mich keiner fest oder nichts hält mich irgendwie am Boden sozusagen. Im negativen Sinne, wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Anker dann mit den Gedanken. Und dafür ist für mich irgendwie die Meditation super gut. Und ich habe tatsächlich immer dieses Bild, dass ich die Füße auf der Erde habe. Also so dieses, ich mache das wirklich im Sitzen bewusst mit den Füßen so, wie so verwurzelt. Genau, das hilft mir total. Das mache ich tatsächlich viel zu selten. Das ist aber schon eine Erkenntnis und ein Lernprozess aus dem Jahr davor. Dieses Jahr. Also ich habe das Gefühl, eine neue Fähigkeit habe ich tatsächlich nicht entwickelt. Hört das irgendwann auf im Alter? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, man muss wahrscheinlich gezielt dann sich was überlegen, was man neu lernen will.
Ja.
Weil das ja nicht passiert. Das ist ja nicht so wie als junger Mensch, wo man ständig irgendwelche neuen Sachen anfängt und ausprobiert.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt nachhaltig immer. Also so dieses, weiß ich nicht, ich habe neulich eine Schublade aufgemacht in einem Schrank, an dem ich ewig nicht war und denke, was liegt denn da drin? Und da lagen irgendwie 10 verschiedenfarbige Knäuel-Häkel-Garn und ein Häkelbuch. Und dann habe ich irgendwie die Große gerufen und die so, was ist denn? Sag ich, guck mal, was ich gefunden habe. Das Kleid, was du gehäkeln wolltest,
liegt hier auch aus der... Ich wollte gerade sagen, hast du mal gehäkelt, Anna? Das wäre jetzt aber was ganz Überraschendes.
Nein, das tatsächlich, also wenn du eines Tages mich fragst, ob ich eine neue Fähigkeit erworben habe und ich sag dir, ich habe so schön getöpfert in letzter Zeit, dann kannst du mir mal kurz den Puls fühlen, ob nur alles richtig ist.
Ich sehe dich aber voll an so einer Drehscheibe.
Ja, wie bei Ghost.
Genau, ich würde dann auch von hinten nachhelfen.
Ja, genau.
Oh mein Gott. Aber es haben ja wirklich viele angefangen jetzt, ne?
Ja, mit Zeug.
In der Pandemie.
Mit allem möglich.
Mit so Töpfern. Töpfern ist, glaube ich, eine dieser echt gehypten neuen Tätigkeiten.
Ja, aber alles. Ich meine, gut, diese DIY... Leute, die gab es ja immer schon und die wurden immer sichtbarer, finde ich, durch so Social Media und auch Blogs und so weiter. Aber die Pandemie hat das echt nochmal befeuert. Alle ziehen und färben Kerzen und machen selber Pralinen und klöppeln irgendwelches
und
Zeug
backen
zusammen.
Brot.
Backen Brot, genau.
Setzen das selber auch. Den Sauerteig an.
Ja, das können auch nicht alle.
Ja. Nee, ich habe das ja auch mal kurz versucht mit Lou, unter Anleitung von Lou. Aber... ich war da nicht geduldig genug oder ich bin einfach so inkonsequent.
Mm.
Das habe ich tatsächlich gelernt über mich, dass ich damit lernen muss zu leben, dass ich einfach so undiszipliniert und inkonsequent bin.
Das wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe und die Erkenntnis geht auch nicht mehr weg, ob ich die jetzt bewusst mitnehmen will oder nicht ins neue Jahr. Ich habe tatsächlich auch irgendwie dieses Jahr nochmal extrem an mir selber festgestellt, dass ich... Also einerseits der positive Effekt ist, ich habe gelernt, mit meinen Energien besser zu haushalten. Das ist sicherlich richtig.
Mhm.
Und davon merke ich auch positive Auswirkungen. Also zum Beispiel schlafe ich besser tatsächlich, weil ich irgendwie... aber und eben gelernt habe, besser zu priorisieren und tatsächlich Sachen so loszulassen oder hinten runterfallen zu lassen, ohne dass ich mich dann darüber aufregen muss.
Ja.
Aber die Schattenseite ist, dass dann viele Dinge auf der Strecke bleiben, wo ich dann doch traurig bin und denke, ich priorisiere es dann eben doch vielleicht nicht immer richtig. Wir hatten neulich so ein Gespräch, wo ich gesagt habe zu dir, ich kann immer ganz schlecht in meiner Mutterrolle mich selbst an erste Stelle setzen.
Mhm.
Und egal, worum es geht, ne? Also egal, ob es jetzt was ist, was ich nur für mich machen will, sprich zum Beispiel in der Ecke sitzen und Krimi lesen oder ob ich oder Menschen treffen, die mir wichtig sind, oder ob es um irgendwas geht, wo ich mich irgendwie entwickeln will oder wo ich tatsächlich was erledigen muss oder irgendwas. Es fällt mir super schwer, wenn meine Kinder mich brauchen, und das ist jetzt natürlich relativ, ja, was das alles beinhaltet, dann zu sagen, nee.
Geht jetzt nicht.
Genau, es geht jetzt. Also klar gibt es so Situationen, aber dann sind die schon sehr zugespitzt in der Regel.
Mhm.
Also normalerweise brauche ich total lange. Ich habe eine ganz, ganz lange... Toleranzphase, wo ich sage, ja klar, komm her, ja, ich hole dich ab, ja klar, kannst du noch, ja klar, kann ich für dich machen, ja, lass noch mal kurz über dein Referat gehen, es ist zwar schon 23 Uhr, aber kein Ding. Und dann kommt ziemlich übergangslos so ein Moment,
wo man so richtig,
wo ich richtig ausflippe.
Genau, das kenne ich also, bei mir auch, dass man dann so denkt, so richtig so, oh nee, jetzt habe ich echt keinen Bock
mehr. Ja, sprich nie wieder mit mir. Ist mir doch egal, ob du Verhunger hast.
Sprich.
Lauf nach Hause. Ja, wirklich. Bei mir ist der wirklich. Neulich sagte eine Freundin von mir zu mir, beruhigend, wir hatten nämlich auch so ein ähnliches Gespräch, die sagte dann zu mir, aber wir sind Latinas, das ist unsere Kultur. Wir sind so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das tröstet mich.
Die Ausrede habe ich nicht.
Nee.
Ich bin aus
Nein, und das ist auch kein.
Sie sind eigentlich stoisch.
Ja, und stoisch bin ich halt überhaupt nicht. Das ist übrigens auch, das ist noch eine Erkenntnis, die mich ehrlich gesagt glücklich macht, wenn wir jetzt schon mal von diesem, wenn wir das positive Vorzeichen nochmal davor setzen wollen. Ich habe gelernt, dass ich doch eine Hundeperson bin.
Ja, das hat mich so überrascht.
Ja, Anna. Mich auch.
Weil du ja früher, hast du auch öfter mal ein bisschen gemein über Hundepersonen gesprochen.
Ja, manchmal schon.
Mhm. Und jetzt sprichst du da im Gegenteil ganz viel über Hunde.
Das stimmt. Das
über
ist,
deinen Hund.
Ja, über meinen Hund. Das ist, neulich hat ein Freund gesagt, ich mag gar keine Katzen, nur meine Katze. Und ich dachte, dass ich auch so bin, dass ich dachte, ich mag gar keine Hunde, nur meinen Hund mag ich jetzt. Das stimmt aber nicht.
Plötzlich magst du alle Hunde.
Nee, ich mag nicht alle Hunde, aber ich mag viele Hunde. Und ich habe viel mehr Verständnis und Freundlichkeit für Hundepersonen.
Aber dann hast du doch ganz viel gelernt dieses Jahr.
Das stimmt.
Weil du ja auch gelernt hast, wie man so einen Hund erzieht zum Beispiel. Ihr geht doch auch in die Hundeschule.
Ja,
das wir sind gehen doch in neue Fertigkeiten, die du da dir erworben hast.
Ja, und das ist tatsächlich auch was das stimmt jetzt, wenn wir so drüber sprechen, wird es mir nochmal so bewusst, das ist tatsächlich auch was, wo ich das Gefühl habe, dass ich da super viel gelernt habe, auch über mich, weil ich nämlich am Anfang, also mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte davon, wie es sein würde, einen Hund zu haben und einen Welpen und sich darum zu kümmern und so, also nur in der Theorie hatte ich eine Vorstellung davon, ist es tatsächlich auch so, dass man dabei ja lernt, wie man selber ist. Und ich habe früher immer mehr so meine Freundinnen angeguckt, die Hundebesitzerinnen sind oder schon lange sind. Und habe immer gedacht, lustig, die gehen mit ihren Tieren um wie mit ihren Kindern. Also jetzt nicht, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Tier und Kind, aber die Art und Weise, wie sie erziehen, ist sehr ähnlich. Also ich habe eine Freundin, deren Hund wird mit der größten Liebe und mit so einem, wie soll ich mal sagen, freundlichen Verständnis total verwöhnt. Und das ist aber so süß. Also sie ist so ist sie mit ihren Söhnen auch gewesen. Als sie noch klein waren, kann ich mich genau erinnern. Ne? Dann wollten die das und das, dann gab's das halt. Also zu essen jetzt beispielsweise. Jetzt nicht irgendwie materielle Verwöhnung, das meine ich nicht. Aber so Zuwendung und den Wünschen nachgeben. Und so ist sie mit ihrem Hund auch. Und die andere, die ich lange schon kenne, die schon immer Hunde haben, da ist das auch so. Die hat so dieses Zutrauen, was sie immer an ihre Kinder hatte, so die machen das schon. Wenn irgendwas schwierig war, dann hat sie immer gesagt, nö, die können das, ich vertraue denen. Also nicht, dass sie sich dann abgewendet hat und gesagt hat, macht mal selber. Die war schon immer dabei und involviert, aber sie ist nie panisch geworden mit den Kindern, so nach dem Motto, so ist sie mit dem Hund auch. Und das finde ich so lustig. Und wenn ich jetzt mich sehe mit meinem Hund, dann vermute ich, dass das ähnlich ist.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ich so viel habe ich jetzt ja noch gar nicht mit ihm erlebt. In so Situationen, wo man wirklich erzieherisch eingreifen muss. Außer bei unserem Spaziergang letztens, als er so fürchterlich gezogen hat.
Ja, das muss er leider. Das ist zum Beispiel auch so was ich gelernt habe, dass man, ich bin ja mit ihm in einer Junghundeklasse. Jetzt haben wir gerade Weihnachtspause, jetzt fängt der zweite Teil an im neuen Jahr. Und da ist eine, und die sind alle ungefähr gleich alt. Es sind 4 Hunde inklusive unserer. Und da ist so eine junge Frau mit einem sehr niedlichen, sehr lebendigen kleinen Corgi, der Bingley heißt, der ist mega süß. Und die sagte total frustriert letztes Mal, der zieht an der Leine, es ist schrecklich, der hört überhaupt nicht, ich bin so frustriert, alles, was wir gemacht haben. Wo ich das Gefühl hatte, der konnte das schon, das macht er alles nicht mehr und so weiter. Und während ich der so zuhörte, dachte ich so, ja, das kenne ich total, das Gefühl. Und dann hilft mir meine Erkenntnis, die ich in meinen jetzt schon 19 Jahren Muttersein erlangt habe, nämlich zu wissen, dass die Baustellen sich verschieben. Also, dass du in der Entwicklung ist keine lineare Geschichte, sondern das hat Kurven und Rückschritte und, keine Ahnung, Täler und sowas alles. Und dass du eigentlich immer, wenn du schlau bist, dich darauf ausrichten solltest, was funktioniert und was gut ist gerade und nicht an dich sozusagen auf den Mangel immer so orientieren. Mhm. Und das hilft mir tatsächlich mit dem Hund auch. Der ist nämlich ein schlimmer Leinenzieher tatsächlich. Und unsere Hundetrainerin ist allerdings da auch mega gut. Die sagt immer, wenn der das jetzt gerade nicht schafft, dann überfordere den auch nicht. Dann bist du nur genervt und er ist genervt und frustriert. Dann muss man ihm noch
ein bisschen Zeit geben.
Dann beende die Trainingseinheit jetzt und lass ihn freilaufen und gib ihm mit irgendwas anderem ein Erfolgserlebnis und dann versuch es nochmal. Also so ganz viele gute Tipps finde ich auch. Aber
kannst du denn aus dieser Hundeerziehungsarbeit, denn ich jetzt mal auch was ableiten für deine Kindererziehung? Also umgekehrt?
Das ist eine gute Idee. Pass auf, du kriegst jetzt ein Halsband. Wenn der Tier nicht läuft, dann ruckt es.
Nein, das meine ich nicht. Aber zum Beispiel dieses, was ja wichtig ist, soweit ich das weiß, ich hatte ja selber noch nie einen Hund, aber mein Vater hatte schon öfter einen oder hat jetzt auch immer noch einen. Und der Konsequenz ist da ja sehr wichtig. Ja, ne? Und total. Dass man auch so eine feste Stimme und dass klar ist, wer hier ist, hier der Boss so ungefähr. Mhm. Und das ist sicherlich bei Kindern auch nicht von
Aber
Nachteil.
Da ist es tatsächlich jetzt, ich bin sehr, sehr konsequent mit meinen Kindern, immer schon. Ich hatte ja ein bisschen Schiss, dass mein Mann, der ist nämlich nicht so konsequent in der Kindererziehung, dass wenn der jetzt mit dem Hund auch so ist, dann zünde ich was an. Aber ist er nicht. Der ist mit dem Hund, ich glaube, wenn er mit den Kindern hätte so umgehen können, wie er das jetzt mit dem Hund macht, dann wäre das
für alle... Dann wäre aus denen was geworden.
Nein, aber dann wäre das für alle vielleicht manchmal ein bisschen leichter gewesen. Verstehe. So einfach, weil es einen besseren...
Siehst du, wahrscheinlich wäre ich total schlecht, weil ich bin auch eher, ich bin da eher der Part deines Mannes. Ich bin immer, ich knick immer ein.
Nee, ich bin total, ich habe diese Diskussion mit meinen Kindern schon eine Million Mal jetzt, gerade wenn es, also jetzt, wo die groß sind und dann geht es um Bildschirmzeit, darf der sowieso hier schlafen, ne? Und ich sag nein. Und dann sage ich immer zu meinen Kindern, wenn die nicht aufhören zu betteln, dann sage ich immer, wann hat sich jemals bei mir ein Nein in ein Ja verwandelt? Dann sagen die immer, nie, Mama. Sag ich, siehste?
Oh, ich wünschte, ich könnte aber das bei mir
behaupten. Aber bei meinem Mann ist es so. Deswegen fragen die den oft zuerst bei so Sachen.
Ja, siehste, bei uns ist es genau andersrum. Aber es ist halt, ich glaube, ich, ja, da ist eben Thorsten der Konsequentere. So, war ich jetzt...
Du bist dran.
Ich bin jetzt dran, ne? Mhm. Hatte ich schon, welche Routine hast du dieses Jahr für dich etabliert? Nee, hatte ich noch nicht.
Nee, hast du noch nicht.
Welche Routine hast du dieses Jahr für dich etabliert?
Ja, tatsächlich auch hundebezogen. Also morgens immer zur selben Zeit aufstehen. Das hat doch immer ziemlich geschwankt, je nachdem, wer wann so los musste.
Mhm. Auch am Wochenende dann.
Ja, natürlich. Klar. Ja. Also ich, wenn mein Mann da ist, dann macht der tatsächlich zwar die frühe Runde, also dass er mit ihm um 6:30 schon mal eine Runde geht. Wenn er nicht da ist, mache ich das dann. Aber ich stehe trotzdem auf. Also so dieses dann, keine Ahnung, to be ahead of things, das tut mir ganz gut. Also ich will das jetzt nicht beschreien. Ne? Das ist natürlich eine Routine, die sich jetzt nicht so super... Ich habe ja nicht beschlossen, dass das gut für mich ist, sondern ich habe festgestellt, dadurch, dass ich es mache, dass es gut für mich ist, wenn sich da irgendwas ändern würde, der Hund würde plötzlich bis 8 schlafen, dann wäre wahrscheinlich diese Routine wieder...
Ja.
Weg. Aber so tut sie mir auf jeden Fall ganz gut.
Bei mir ist auch ähnlich. Ich habe mir abgewöhnt, 5000 Mal auf den Snooze-Knopf zu drücken. Mhm. Mhm. Also wenn mein Wecker klingelt, dann stehe ich sofort auf. Und das ist echt besser so, muss ich sagen. Mhm. Also ich erlaube mir noch einmal ganz kurz auf mein Handy zu gucken, aber ich schlafe dann nicht nochmal ein und drücke nochmal auf den Buzzer da. Mhm. Und das... dadurch wird es irgendwie nicht so schwierig morgens alles.
Ja, ja, das stimmt, das glaube ich.
Also allerdings bin ich morgens hier in der letzten Zeit immer alleine, weil Mia kommt gar nicht in die Puschen morgens im Moment, weil die auch genau wie ich so eine Nachteule ist.
Hm.
Und die kommt so spät zum Frühstück, dass ich dann, die gereist dann irgendwie nur noch so im Vorbeigehen, sich irgendwie ihr Toast vom Teller und schnappt sich ihre Lunchbox und das war's. Und deswegen, und Thorsten, der schläft auch gerne manchmal noch ein bisschen länger, weil der auch schlecht schläft.
Mm.
Und dann meistens erst richtig tief in den frühen Morgenstunden einschläft und dann darf der noch ein bisschen länger schlafen.
Mm.
Auch nicht immer. Manchmal ist er auch schon vor mir wach. Aber
ja,
aber ich bin jetzt in dieser Woche und auch letzte war ich oft alleine hier morgens, was ich auch nicht schlimm finde.
Nee. Das
ist eigentlich ganz schön, wenn man...
Wäre ich gerne mal wieder.
So, was ist deine nächste Frage?
Nächste Frage. Etwas, was du in 2021 nicht erledigt oder geschafft hast, was du mitnimmst ins neue Jahr und unbedingt erledigen willst. Also nicht so Sachen, wo du sagst, ach, egal, sondern irgendwas, wo du sagen würdest, wenn es sowas gibt.
Es gibt ganz viele Sachen, leider,
die ich unbedingt erledigen will. Okay.
Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ausmisten. Da hatte ich ganz große Vorsätze.
Looking at you, Marie Kondo.
Ja, Minimalismus und Co. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, unseren Abstellraum hier mir mal vorzuknöpfen.
Stimmt, da wäre tatsächlich
und,
ich, Schade, dass es kein Videopodcast ist. Das war jetzt gerade sehr schön.
Also ich habe tatsächlich einiges ausgemistet aus diesem Raum, aber es ist dafür Neues da reingewandert.
Mhm.
Also das ist ein ganz großes Ding. Und außerdem möchte ich mir gerne, das ist jetzt eher so eine jobspezifische Geschichte, eine bestimmte Software aneignen und da Firma werden, mit der man so Architekturpläne zeichnet.
Mhm.
Und das möchte ich, weil ich immer mehr merke, dass ich das wirklich brauche und an meine Grenzen stoße mit den Sachen, die ich bisher verwendet habe. Aber es ist echt schwierig, dafür Zeit zu finden, so neben dem normalen Alltag, Alltagsgedöns.
Ich habe immer das Gefühl, dass meine Energie überhaupt nicht mehr sich so auflädt, wie ich dächte, dass sie es tun sollte. Weißt du, so dieses,
ja.
Jetzt hast du eine Pause, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, das und das, dich irgendwie, keine Ahnung, entspannt, dann müsstest du doch, könntest du doch jetzt wieder. Und bei mir ist dann eher so, nee, okay, ab ins Bett. Also so, keine Ahnung. Ich hab nicht das Gefühl, dass Pausen mich weit bringen. Moment. Weißt du?
Also ich glaube, man muss das auch tatsächlich konkret einplanen, dass man sich wirklich irgendwie eine feste Zeit feststeckt, im Kalender einträgt.
Ja, aber das Ding ist ja so, das weiß man ja alles. Das sind ja keine neuen. Das ist so wie wenn du dich mit warum verschiebe ich Sachen beschäftigst, also schiebe ich Sachen auf oder wie kann ich irgendwie meine Bude ausmisten oder so. Da gibt es ja für 1000 Themen gibt es ja Anleitungen und Erkenntnisse, die sind ja da. Das hilft mir aber nicht. Ich muss ja erstmal, ich kann mir ja so viele Listen schreiben, wie ich will. Wenn ich die dann danach ignoriere, habe ich nichts gewonnen.
Ja.
Weißt du so? Oder einplane, wenn ich mir.
Nee, das stimmt.
Ne, das ist halt so dieses. Ja.
Und? Was ist bei dir?
Also tatsächlich ausmisten ist auch. Ich schiebe die ganze Zeit schon seit, wahrscheinlich das ganze Jahr schon mehr oder weniger vor mir her, dass bei uns unbedingt die Küche mal die Schubladen und Schränke und so. Also ich habe mal immer vereinzelt was gemacht, aber nicht nachhaltig so richtig. Also man müsste das ganze Ding. Jetzt werde ich allerdings gezwungen, das zu tun, weil nämlich im Januar ein Mensch kommt von dem Küchenstudio, der die Schubladen mal nachstellt und solche Sachen.
Ah, okay.
Und dafür muss ich sie ja leer machen.
Das stimmt.
Also das hilft ja nicht. Das ist definitiv sowas, was unbedingt irgendwie, also so.
Und man fühlt sich ja so gut danach, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Also ich habe tatsächlich letzte Woche oder vorletzte Woche unten bei uns gibt es so eine Abseite quasi im Flur. Da ist ein Vorhang davor und da sind eigentlich zwei Kleiderstangen, also so einfach so Stangen eingespannt übereinander, wo unsere saisonale Garderobe, die wir gerade nicht tragen, hängt. Und irgendwie hatte es sich so ergeben, dass alle möglichen Leute in diesem Bereich ihre Dinge stellen, die nicht mehr erwünscht sind. Vor allem Mia macht das sehr gerne. Ich aber auch. Und dann waren da so riesengroße Boxen mit alten Klamotten. Oder Mias Gitarre und Mias Gitarrele, die irgendwann unbedingt angeschafft werden musste. Die ich übrigens auch noch verkaufen wollte, fällt mir gerade ein. Scheiße, habe ich vergessen.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Gitarrele und einer Ukulele?
Eine Ukulele hat nur 5 Saiten und eine Gitarrele hat 6 Saiten. Die sind im Grunde wie eine kleine Mini-Gitarre.
Ah, okay.
Klingt nur wie eine Ukulele.
Ah, okay, interessant.
Ja. Und die musste irgendwann unbedingt sein. Es war ein Riesenwunsch vor ein paar Jahren, zu Weihnachten, glaube ich, auch, oder zum Geburtstag. Und nun liegt sie ungespielt darum. Mhm. Jedenfalls habe ich diese Garderobenecke letztens einfach mal komplett leergeräumt und ganz viel zu verschenken an die Straße gestellt und weggeschmissen und ein paar Sachen, die noch verkauft werden sollen, rausgezogen da. Und das ist so schön, jetzt hinter diesen Vorhang zu gucken. Alles klingt da ordentlich. Und der Fußboden ist leer. Herrlich.
Ja, das ist ganz schön. Nee, ich habe ansonsten noch den Plan. Da habe ich auch das Gefühl, das nehme ich von Jahr zu Jahr irgendwie mit. Mir mal finally wirklich zu überlegen, was ich mit diesem Blog machen soll. Weil irgendwie alle meine Versuche, ich weigere mich anzuerkennen oder mich damit anzufreunden, dass Bloggen vorbei ist, also so alt, dass es kein Ding mehr ist, weil auch meine Experimente aus diesem Jahr mir zeigen, dass das nicht so ist. Also ich habe ja im Sommer mal den ganzen Sommer, den wir in Prero waren, jeden Tag gebloggt, einfach weil ich mal gucken wollte, was dann passiert. Also für mich selber war das auch schön als Schreibexperiment, aber ich wollte halt auch mal sehen, wie meine Zahlen dann sind.
Ja.
Und ich habe die meisten Zugriffe gehabt seit 2 Jahren überhaupt in dem Monat. Ne? Also Juli, August. Also die Leute sind schon da und lesen das auch. Aber ich komme überhaupt nicht mehr klar mit diesem ganzen Monetarisieren. Das interessiert auch keinen mehr. Ich habe keine Lust, das auf Instagram zu machen. Und irgendwie nur so vor mich hin zu bloggen für mein Späßchen, das ist mir irgendwie auch zu wenig. Also irgendwie.
Ich muss sagen, ich lese fast überhaupt gar keine Blogs mehr. Ich habe ja, meiner ist ja auch irgendwie schon seit Jahrzehnten dümpelt der nur vor sich hin. Ich habe dieses Jahr tatsächlich mal einen Artikel wieder geschrieben, aber eigentlich auch nur, weil ich das Gefühl habe, es müsste mal wieder irgendwas etwas Aktuelleres auf ist. Ich nutze das ja wie meine Homepage im Grunde. Und was ich total nervig finde, was im Moment finde ich es ja eigentlich im Grunde, was früher auf Blogs stattfand auf
alles Instagram. Alles auf Instagram statt.
Und was mich total nervt, ist, dass alle Leute, denen ich folge, dann gleichzeitig dieselben Geschichten da haben. Mhm. Dann hast du in jedem Blog, alle haben dann dieselben Yoga-Klamotten an oder dieselbe Jeans.
Ja, aber das ist
oder
ja nur
dieselbe
Kosmetik. Aber das ist ja nur eine Verlagerung derselben Thematik. Also früher war das auf Blogs ja genauso.
Ja.
Also du hast dann gesehen, keine Ahnung, irgendjemand hat jetzt Kooperationen angefangen mit, keine Ahnung, in meiner Bubble waren es dann halt die Elternblogger. Und dann hast du denselben Scheiß auf 20 Blogs gesehen. Ja. Und jetzt siehst du es halt in den Insta-Accounts. Da siehst du es natürlich komprimierter irgendwie.
Und ins, was, ne? Weißt du, was ich bei mir bemerkt habe? Früher hieß es ja immer oder vor ein paar Jahren, Storytelling ist das große Ding. Du musst deinen Content in eine schöne Geschichte verpacken. Inzwischen ist es so, ich fühle mich regelrecht verarscht, wenn jemand das macht. Soll er doch einfach sein Produkt da, hier, ich habe eine Kooperation mit bla bla, schöne Sachen, findet ihr nicht auch, wollt ihr einen Rabattcode, bam. Und dieses wohl Gelaber und dann irgendwann merkst du, oh, das ist ja eine Kooperation, das muss ich mir, das ist ja, dann kommt man sich so verarscht vor.
Ja, das hat sich sehr geändert und ich weiß halt, wie gesagt, ich mache das ja schon lange nicht mehr, weder auf dem Blog noch auf Instagram, Kooperationen. Es gab dieses Jahr eine Ausnahme, als ich nämlich den das Interview mit Cornelia Funke machen durfte zum, zum Erscheinungstermin, so cool. Genau, von dem dritten Drachenreiter. Und das war tatsächlich auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, es muss doch möglich sein, mit den Dingen, für die ich echt Leidenschaft habe. Ich merke das ja dann auch sofort. Sobald dann sowas kommt, habe ich super Bock, bin total motiviert, mache tausend Sachen, das ist mir dann auch nichts zu viel. Aber wenn einer kommt und sagt, hier, wir haben Kohle, willst du eine Kooperation machen für den Lippenstift, die Hose, die Yogamatte?
Jetzt, ich habe jetzt auch gerade eine Anfrage bekommen für Kosmetik, wo die dann, also ich finde es ja immer lustig, wenn die mich anfragen, ich habe ja gar nicht so viele Follower, für Instagram war das. Und dann wollen die, dass man da so vorher, nachher...
Ja, vergiss es.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Weißt du, was das für ein Aufwand ist?
Wenn ich 20 wäre, okay, oder 25, aber ich filme mich doch nicht vorher, nachher,
ja, und dann muss das doch, Spiegel. Ich meine, ich weiß das immer nur von Leuten, die das tatsächlich machen, diese Kooperation, was da teilweise für eine Erwartungshaltung ist auf Seiten der Kunden, wie die Qualität des Contents sein muss. Da kannst du ohne Ringlicht nichts filmen. Nee. Das geht durch 10.000 Abnahmeschleifen. Nee, gar keinen Bock. Also das kann, und ich, das ist tatsächlich was, um darauf zurückzukommen, wo ich die ganze Zeit denke, ich muss, also ich habe keine, ich möchte nicht den Blog schließen, aber ich habe, ich weiß nicht, ich tue mich super schwer damit, mich da neu zu erfinden. Und das würde ich eigentlich gerne. Ich würde den gerne behalten.
Erfinde dich neu. Ich finde, du sollst einfach ein Buch schreiben, Anna. Schreib doch bitte mal ein Buch.
Und worüber?
Mach das doch jetzt.
Sag mal, worüber denn?
Naja, irgendein
Nicht Jugendbuch. Über Hundeerziehung.
Nein, kein Sachbuch. Bist du bescheuert? Gähn. Als ob ich mir ein Buch über Hundeerziehung von dir durchlesen würde.
Das solltest du nicht. Warum? Du könntest dann versuchen, ob es bei
Ihnen langklappt. Nein, ich würde dir natürlich einen Romansatz zu schreiben. Ein Kinder- und Jugendroman.
Ja, würde ich auch gerne.
So Cornelia Funke-Style.
Schluchz.
Ich habe übrigens gestern festgestellt, dass eines unserer liebsten Kinderbücher, was ich auch jetzt gerade gekauft habe für meinen Neffen zu Weihnachten, auch von ihr ist. Prinzessin Isabella.
Ja, natürlich.
Das wusste ich gar nicht, dass es auch von ihr ist.
Es gibt sehr viele schöne Bilderbücher von ihr. Frag mich, wir haben sie alle.
Und das war nämlich, das haben meine Mädels geliebt, weil vor allen Dingen, wenn der Papa es vorgelesen hat, weil er dann so mit verstellten Stimmen vorgelesen hat, die zickigen Schwestern von Prinzessin Isabella, das gibt Ärger, habe ich dann immer gesagt.
Bei uns war der Lieblingssatz, ich will keine Prinzessin mehr sein. Genau. Das wurde auch vorgelesen. Ja, nee, das ist mein Päckchen, was ich mitnehme.
Ja, gut.
Dann, das neue Jahr.
Dann, ich frage dich dann in einem Jahr nochmal. hattest du mir schon eine Frage gestellt?
Das war die.
Welche neue Routine hast du dieses Jahr für dich etabliert? Hattest du als letztes? Was hattest du dann jetzt? Gott, wir sind so un...
Ich habe dich doch gerade gefragt, was du nicht erledigt oder gesagt hast. Das war die Frage.
Genau, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich wieder ran, ne?
Ja, du kommst ran.
Was?
Frag mal was Einfaches, was Kurzes.
Und jetzt muss man ein bisschen knackiger ein bisschen antworten, weil sonst
kommen wir
nicht durch hier. Was war die größte Herausforderung?
Hört sich albern an, aber tatsächlich der Hund.
Anna.
Ja, ist so. Also so für mich persönlich. Also so dieses, nicht der Hund an sich, aber dieses mich da neu einsortieren. Es ist ja tatsächlich, jetzt rede ich echt so wie ein Hundemensch, ne?
Ja.
Also so tatsächlich dieses neue Familienmitglied, nicht nur, da ist ja nicht nur einer mehr, ist ja nicht wie eine Katze, die geht einfach selber rein und raus und kümmert sich um sich selber und wenn die Bock hat zu kuscheln, dann kommt die zu dir und du machst das Katzenklo jeden Tag sauber. Aber eigentlich ist es das, ja. Es sei denn, du bist ein Kater wie unserer und rennst vors Auto und frisst Müll, dann hat man ein bisschen mehr zu tun. Aber so ein Hund und dann auch noch ein Babyhund ist echt nochmal was anderes. Und so dieses, dass ich zum Beispiel jetzt gar nicht viele Nächte, aber doch 2-3 Nächte auf einer Matratze neben dem Kennel schlafen würde und ein fiependes Hundebaby beruhigen würde. Ich will das gar nicht bewerten, ne? Das ist einfach so. Und das war schon eine große Herausforderung für mich, mich da neu zu sortieren. Also nicht sozusagen nur im Vorfeld mich darauf einzulassen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, das ist eine schöne Idee, wir haben uns damit lange beschäftigt, wir haben jetzt einen Hund, so. Sondern dann auch tatsächlich zu sehen, wer bin ich denn eigentlich als Hundeperson, so. Das war schon eine Herausforderung. Also keine schlimme.
Ja, man muss sich dann erstmal neu erfinden, wahrscheinlich so ein bisschen.
Oder? Ja, ja, und auch noch, also ich habe da schon auch neue Seiten an mir entdeckt und auch irgendwie diese, wie soll ich mal sagen, diese Mensch-Hund-Beziehung, das habe ich auch unterschätzt. Ich dachte, da kommt viel mehr so von selber. Was ja auch stimmt an vielen, vielen Aspekten.
Muss dann erstmal aufbauen.
Ja, und du musst, glaube ich, die Hauptsache ist tatsächlich, glaube ich, wie du selber bist. Mhm. Also gar nicht so sehr. Der Hund, der wartet nur darauf, dass er von dir irgendein Signal kriegt, sozusagen. Der richtet sich dann schon danach irgendwie, mehr oder weniger. Aber du musst halt irgendwie dich aufstellen. Ja. Und du musst schon wissen, was du willst von dem Hund.
Okay, ne? was du für einen Hund haben willst.
Ja, das sowieso,
klar. Wie devot der ist, obwohl das ist natürlich auch eine Charakterfrage.
Ja, und da bist du wieder bei Rassen auch. Das ist sicherlich, du kannst nicht eine Bulldogge mit einem Pudel vergleichen oder so. Also das ist einfach, da hast du ganz viele rassetypische Merkmale, mit denen musst du dich halt vorher beschäftigen, bevor du den anschaffst. Aber dann hast du, also ich sehe es ja jetzt bei unserem, mit zum Beispiel im Vergleich mit seinen Geschwistern, da haben wir immer noch relativ viel Kontakt. Die sind einfach verschieden, die haben verschiedene Persönlichkeiten. Das ist tatsächlich so. Also, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? Aber es ist so.
Natürlich, klar.
Unser ist halt ein bisschen, also unser ist extrem freundlich, extrem liebenswürdig, also so macht alles mit von Anfang an. Also der sortiert sich eigentlich gerne ein in diesem Rudel, Familie. Mhm. Und dieses, was in unserem Leben anstrengend ist, dass eigentlich immer irgendwo was los ist und das muss er aushalten, das macht er total super, da ist ein bisschen stoisch. Aber so ist es halt auch in der Erziehung. Der ist auch da ein bisschen stoisch. Deswegen ist er auch unbeeindruckter Leinenzieher, mehr oder weniger, immer wieder, weil der da nicht empfindlich ist. Ah ja, so unempfindlich, wie der dann auch ist, wenn die Kinder sich rechts und links neben den legen und in den Arm nehmen, ist er dann da halt auch. Ne? So.
Verstehe.
Da musst du schon wissen, was du willst.
Also ist das für dich ja auch eine charakterformende Angelegenheit.
Ja, ist es tatsächlich.
Nochmal. Nicht nur für den Hund charakterformt, sondern auch für dich.
Deswegen meinte ich auch Herausforderung. Da muss man sich drauf einlassen. Weil wenn du dich nicht drauf einlässt, dann wird es nicht funktionieren, glaube ich.
Ja, mit Sicherheit.
Also für mich jedenfalls nicht.
Ja, also für mich ist jetzt tatsächlich auch, ich bin zu der Einsicht gelangt, dass ich mir tatsächlich keinen Hund anschaffen möchte. Mhm. Weil wir hatten das auch ganz, ganz doll erwogen. Vorletztes Jahr schon. Und es haben ja sehr viele in unserem Umfeld sich welche angeschafft und ich habe da einfach, und wir haben jetzt ich habe jetzt einen Bürohund, der immer da ist, und ich habe für mich entschieden, dass mir das eine zu große Verantwortung ist und ich das eigentlich jetzt nicht in dieser Lebensphase noch möchte. Wenn, dann hätte man das mit den Kindern gleichzeitig machen müssen, sozusagen, dass das so wie ein zusätzliches Kind von Anfang an mitläuft. Mhm. Ich liebe Hunde über alles. Ich bin gerade dabei, versuchen, meine Schwester zu überreden, dass sie sich einen anschafft.
Aber die hat doch ein Baby.
Ja, das ist super. Dann können die zusammen aufwachsen. Und wenn der Teenie alter ist, dann stirbt der Hund und dann haben sie die Freiheit wieder.
Oh, voll fies.
Nein, nee, also jedenfalls die größte Herausforderung für mich in diesem Jahr war tatsächlich, ich bin ja eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und immer gut gelaunt. Mhm. Aber für mich war es wirklich schwierig in diesem Jahr, mit dieser ganzen Corona-Scheiße und auch gleich zu Anfang des Jahres ein Todesfall, Corona-bedingt in meinem engeren Freundeskreis, dass ich meine Laune oben halte. Mm. Das hat mich echt herausgefordert. Also, dass ich nicht in so ein Phlegma verfalle, weißt du, dass man noch sich motiviert, Sachen zu machen und nicht nur, es fällt mir immer noch schwer, gerade jetzt im Winter. Ich gucke definitiv viel zu viel Netflix.
Und ich auch.
Ich bin auch definitiv viel zu viel an meinem Handy. Mhm. Das ist irgendwie so ein
Maulwurfsloch,
in das man da rein. Mauseloch, Kaninchenloch, was auch immer für ein Nagetierloch, wo man sich drin verkriecht, um der Realität zu entfliehen. Und mir fällt es wirklich schwer in diesem Jahr, oder ist es schwer gefallen, positiv zu bleiben. Mhm. Mit dem ganzen Kack.
Also ich schaffe das nur mit Ausblenden. Weil ich bin ja sowieso, ich habe ja immer im Winter Probleme, positiv zu bleiben. Sowieso schon. Und da hatte ich mir zum Beispiel auch zu viel vorgenommen. Ich wollte ja so ein Schreibprojekt im November durchziehen. Keine Chance, ich konnte das nicht. Also ich konnte das energietechnisch nicht leisten.
Genau, ich auch genauso. Energetisch bin ich dieses Jahr so am Limit gewesen.
Ja, Akkus also sich leer.
Zu motivieren, irgendwie nochmal was... Also was bei mir wirklich total was gebracht hat, waren auch diese beiden Urlaube. Einfach mal raus, anderes Land, andere Sprache. Und Sonne und Meer und so, das war super. Da war ich wie neu belebt. Ich habe allerdings jetzt auch gerade festgestellt vor 2 Wochen, dass ich einen extrem niedrigen Vitamin D-Spiegel habe.
Hatte ich auch letzten Winter total. Genau, ich substituiere seitdem.
Ich auch. Also jetzt seit knapp 2 Wochen und ich habe auch das Gefühl, es bringt schon was. Also ich war auch da echt ziemlich...
Und Tageslichtlampe, also ich meine, ich bin ja mit diesen ganzen Themen schon eine Weile dran.
Ja.
Das hilft aber tatsächlich bei mir.
Ja, der Thorsten hat ja auch eine an seinem Schreibtisch stehen die ganze Zeit. Stimmt, du hast auch eine. Wir haben eigentlich noch eine im Keller. Ich könnte mir eigentlich mal ins Büro mitnehmen. Aber jedenfalls Vitamin D, hoffe ich, dass das schon mal was bringt. Und
ja.
Genau. Jetzt kommt deine.
Ich nochmal. Was macht dich dankbar, wenn du zurückschaust auf das Jahr? Also das Gegenteil von...
Was mich total dankbar macht, ist die Familie, der Zusammenhalt in der Familie und dass ich Tante werden durfte.
Ja, das ist toll.
Also das ist echt krass, finde ich, wenn so ein neues Kind in die Familie kommt. Das ist echt, alle sind natürlich dann sofort so,
das ist einfach was Schönes. Also.
Es ist so schön und ich freue mich auch so wahnsinnig für meine Schwester, dass sie das Muttersein erleben darf. Die schrieb auch irgendwie vor 2 Tagen, dass sie so dankbar ist, dass sie das erleben darf und dass sie den so liebt und nie gedacht hätte, dass sie überhaupt so eine Liebe empfinden kann. Und es freut mich wahnsinnig für sie, dass sie jetzt, ich finde, man erlebt ja auch die Welt dann nochmal neu durch die Kinder auch.
Das stimmt.
Und erinnert sich auch selber an so viele Dinge von früher, als man selber klein war. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir daran teilhaben dürfen. Und ich freue mich jetzt auch mega, dass ich die nächste Woche sehe.
Süß.
Und das war so ein absolutes Highlight für mich dieses Jahr.
Ja. Ich bin dankbar dafür, dass tatsächlich in der Family auch bei uns alle toi 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 jetzt bis jetzt von Corona verschont geblieben sind. Wir haben echt, also glaube ich, da total Glück. Also ich meine, es passen auch alle auf, aber das ist ja keine Garantie. Also ich kenne viele Leute, die super viel gut aufgepasst haben, die es trotzdem gekriegt haben. Es ist halt keine... Ne? Das ist ja kein Deal, den du machst, nachdem du, okay, ich trage jetzt Maske, dann kriege ich es nicht. Und ich bin super dankbar, dass wir es im Sommer geschafft haben, so ein Familientreffen zu machen. Weil die Familie von meinem Mann, die haben wir zwischendurch immer mal gesehen. Die waren gleichzeitig mit uns oben auf dem DAS. Also so, da gab es immer so Berührungspunkte nochmal das Jahr über. Auch mit meinen Schwiegereltern. Aber mit meinem Vater, den hatte ich tatsächlich echt seit... Den habe ich im März kurz gesehen, da hatten wir einen Todesfall im engen erweiterten Familienkreis sozusagen. Da habe ich ihn kurz gesehen, mal für 2 Stunden. Und dann haben wir im August ein Familientreffen gemacht bei meinem Bruder. Und das war, da bin ich so dankbar und so froh, dass wir das gemacht haben, weil wir nämlich letztes Jahr das versäumt haben und dachten, ach na ja, dann wird es besser sein mit der Pandemie und dann machen wir das Weihnachten und so, haha. Und so, dass wir jetzt dieses Jahr gesagt haben, okay, den Fehler machen wir nicht nochmal. Wir machen auf jeden Fall im Sommer was, wenn erstens mal die Zahlen runter sind und wir uns alle draußen sehen können, ohne Probleme, auch mit den Kindern. Die Kinder meiner Geschwister sind ja noch so klein, im Verhältnis zu meinen jedenfalls. Also das war total schön, da bin ich super dankbar. Und ich bin ja tatsächlich auch nochmal Tante geworden dieses Jahr.
Stimmt.
Und meine jüngste Nichte ist im Januar geboren.
Gott, die wird jetzt eins schon.
Die wird jetzt eins.
Wahnsinn.
Kleiner Knopf.
Krass.
Und meine Schwester hat es tatsächlich auch geschafft, jetzt noch bevor die Zahlen so ganz schlimm wurden, dass sie ein paar Tage mit ihr alleine hier war, sich losgerissen hat von ihren 2 Söhnen und die gelassen hat, beim Papa gelassen hat, der... natürlich auch super klarkommt, mit denen ist ja gar kein Ding. Und mit der Kleinen bei mir war, das war auch tatsächlich super schön. Bin ich auch super froh, dass wir es gemacht haben und nicht, man ist ja dann doch manchmal so, dass man sagt, ach komm, anstrengend mit dem Kind, das machen wir irgendwann und zack, sitzen wir hier mit Omikron und who knows what.
Ja, das so. War bei uns ja auch dadurch, dass wir eben diese Jugendweihe quasi hatten. Und wir waren vorher auf der Durchreise in unseren ersten Italienurlaub im Sommer bei meinem Vater in München, den hatte ich ja auch dann fast 2 Jahre nicht gesehen.
Ja, das war bei meinem Vater auch, genau.
Und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich den habe ich im Juli gesehen und dann nochmal wieder im August.
Ja.
Das war echt schön. irgendwie ist die Familie doch,
das ja.
ist
schon... Ich bin auch dankbar dafür, das ist übrigens auch sowas, ich bin super dankbar, dass alle unsere drei Kinder vernünftig sind, jetzt in dieser Corona-Situation. Ich meine, die sind natürlich trotzdem, also gerade mein Sohn, pubertär wie die Hölle und rebelliert auch, wie das in dem Alter nun mal ist, auf vielen Ebenen, aber da nicht. Also ja, so diese,
das ist bei uns auch so.
Die Einsicht auch in diese Notwendigkeiten von Maske tragen und sich testen. Vorsehen und testen dauernd und so weiter. Da bin ich so dankbar und so froh, dass die da alle drei einfach mitziehen und nicht unvernünftig sind und man sich nicht da auch noch dauernd Sorgen drum machen muss. Ne?
Ja, das stimmt.
Und ich denen da vertrauen kann, dass wenn die Große sagt, ich gehe jetzt da und dahin, da sind übrigens alle geimpft und wir testen uns alle, dann sehe ich den Chat und die wie wir das auch machen und posten die Bilder von ihren negativen Schnelltests, bevor sie sich treffen. Ich kann der halt vertrauen. Ne? Mhm. Und das ist schon... Wenn ich die Sorge auch noch hätte, dann weiß ich gar nicht.
Bei Luzi ist es so, dass ganz viele Freunde von ihr im Testzentrum arbeiten und sowieso ständig getestet sind.
Ja, das ist natürlich auch
ein ganz gutes Gefühl.
Ja.
Genau. Ja, und ansonsten, ich bin auch tatsächlich dankbar dafür, dass bei uns in der Familie niemand ist, der Corona-Leugner ist oder Impfgegner oder so.
Ja, das haben wir auch nicht, Gott sei Dank. Also nicht, jedenfalls nicht im ganz engen Umfeld, so ein bisschen am Rande gibt es da.
Also ich habe tatsächlich auch im Freundeskreis niemanden.
Auch nicht.
Zum Glück, echt dafür. Ich hätte auch, wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Finde ich auch ganz schwer.
Ich habe im Radio gehört, es gibt jetzt eine Organisation, die nennen sich zum Goldenen Aluhut.
Oh Gott.
Und die beschäftigen sich oder die unterstützen Menschen, die halt in ihrem Freundes- oder Familienkreis solche Verschwörungsanhänger haben und besprechen mit denen, wie man damit umgeht und wie man wieder in die Kommunikation kommen kann.
Schwierig.
Mit denen. Fand ich sehr interessant. Der goldene Aluhut.
Mhm.
So, warte, dann komm ich nochmal raus.
Ja, hier komm nochmal raus.
Frage, dann komm ich mehr. Welches Lied hast du dieses Jahr rauf und runter gehört?
Ach, das, wo wir jetzt gerade alle unsere Spotify-Jahresrückblicke gekriegt haben.
Genau, was war bei dir auf Platz 1?
Bei mir war auf Platz 1, warte mal, ich weiß nur noch die Top 5. Ich weiß gar nicht mehr, was Platz 1 war. Auf jeden Fall, Curtis Mayfield war auf jeden Fall dabei.
Mhm.
Ich höre ja viel so alten Soul-Kram und so. Nee, das hier sind meine Top-Songs 2020. Wo sind denn die hin? 2021. Haben die das schon wieder alles weggenommen?
Ich weiß auch nicht. Bei mir, ich soll nicht sagen, was bei mir war.
Sag es.
Bei mir war es Bruno Mars, Leave the Door Open.
Okay, Bruno Mars ist nicht auf meiner Liste.
Diese absolute Schnulz. Ich war selber total überrascht, aber ich habe das irgendwann... Als es neu war, als ich es zum ersten Mal gehört habe, da fand ich das so cool, dass ich das irgendwie 5 Tage lang ständig gehört habe.
Ja, hier und ist es.
Deswegen ist es, weil ich eigentlich insgesamt gar nicht so viel Spotify höre.
Ich weiß,
es ist bei mir auf Platz 1 gelandet.
Sehr cool. Nee, ich habe gar nicht, es stimmt überhaupt nicht, was ich gesagt habe, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield ist auch in meinen Top 20. Nee, ich habe Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher.
Mhm.
Und dann habe ich ganz viel alten Kram. Ich bin ja so eine... Ich höre ja sehr viel ältere Sachen. Also meine Kinder sagen ja schon zu Beyoncé Oldies, deswegen gilt das nicht. Aber ich habe tatsächlich Paul Simon und ich höre ganz viel Jazz. Dave Brubeck ist bei mir in meiner Heavy Rotation immer drin.
Wir haben ganz viel Frank Sinatra gehört dieses Jahr.
Und Bee Gees, das war, als die kleinen Disco-Projekt in der Schule hatte.
Wie cool.
More than a woman, dieses Ding, weißt du? Solche Sachen. Nee, aber ich gucke hier gerade, es sind lauter solche...
Oldies,
so
Oldies, but Goldies.
Oldies, genau.
Ja, gut, das können wir jetzt relativ schnell beantworten.
Das stimmt. Lieblingsbuch? 21, hast du eins?
Gott, was habe ich denn gelesen? Ich habe doch im Urlaub, oh Gott, ich sag du mal deins, ich muss mal kurz überlegen, wie das hieß.
Okay. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr ein Lesejournal geführt, deswegen weiß ich es nämlich, weil meine große Tochter hat mir ein Lesejournal zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr. Und da hast du immer für jeden Titel, den du gelesen hast, eine Seite. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und du trägst also nicht nur ein, was du gelesen hast, in welcher Sprache, sondern du trägst auch ein, wann du es gelesen hast und wo. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendeine Urlaubslektüre hast, dann schreibst du natürlich auch drin, rein in Italien am Strand oder so.
Ja.
Und dann kannst du noch reinschreiben, wie du es halt fandest, so, ne?
Mhm.
Kannst es so raten, hast auch noch so Platz für Notizen. Deswegen weiß ich sehr genau. Und was mein absolutes Leser-Highlight war dieses Jahr, war tatsächlich, ich habe Writers and Lovers gelesen von Lily King. Das fand ich mega, mega toll. Und dann habe ich eine Krimi-Reihe weggesuchtet von Louise Penny, das ist eine kanadische Schriftstellerin. Die hat gerade einen Thriller, den lese ich gerade, veröffentlicht zusammen mit Hillary Clinton, auch super spannend. Aber die hat eine Krimireihe um einen Inspektor aus Montreal, also Quebec, der heißt Armand Gamache. Und es ist eine Serie über eine Reihe, die sich eben um diesen Ermittler dreht, alle möglichen Fälle. Und der bewegt sich immer in so einem ganz kleinen Dorf, was auf keiner Landkarte zu finden ist. Und wo dann eben so diese Figuren immer wiederkehren. Und das liebe ich halt. Ne? Also so, keine Ahnung, die schwulen Bistrobesitzer, die schrullige Künstlerin. Keine Ahnung, es sind schon so Stereotype, aber es sind tolle Charaktere. Und auch nicht alle gleich gut, aber doch auch sehr, sehr gute Fälle. Da habe ich, glaube ich, 10 oder 12 Bände oder so gelesen dieses Jahr.
Krass, oh Gott, ich habe ja gar nicht so viel gelesen. Ich liebe die. Ich habe ganz viele Podcasts gehört, aber auch so querbeet. Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen aus dem einfachen Grund, weil die Autorin mit mir zur Schule gegangen ist und ich neugierig war darüber, was die wohl für ein Buch geschrieben hat. Und das heißt Die vier Gezeiten von Anne Pretin. Eigentlich hatte sie einen anderen Vornamen, als sie mit mir zur Schule gegangen ist, den ich jetzt aber nicht sage, weil offensichtlich möchte sie jetzt anders heißen.
Vielleicht ist es ihr Autorenpseudonym.
Ja, genau, so scheint es zu sein. Ja, jedenfalls spielt das auf Jüst und es geht um vier Generationen Frauen. Es beginnt irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg und zieht sich dann bis in die heutige Zeit. Mhm. Und es ist halt so ein richtiger, so ein Epos mit so 1000 Nebenhandlungssträngen und Zeitsprüngen und so. Und das fand ich, das habe ich ganz gerne gelesen, muss ich sagen. Nee, ich habe es gar nicht gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört.
Ah, okay.
Ja. Und im Moment lese ich gerade Marianengraben.
Ah, das liegt bei mir auch.
Schade. Was ich auch, also ich bin noch nicht fertig, aber das finde ich total schön. Ich lese echt viel zu wenig. Ich habe das im Herbst schon angefangen, in den Herbstferien. Ja. Und ich lese irgendwie nicht viel, leider.
Marianengraben liegt bei mir auch noch. Und dann hatte ich gelesen, das war auch so gehypt, die Mitternachtsbibliothek von Mad Hype. Das fand ich aber so, ja, also die Idee ist toll. Ich fand es jetzt nicht so gut. Also 50%, bis du 50% im Buch bist, ist es super. Und dann fand ich es irgendwie, läuft sich so ein bisschen tot. Aber die Idee ist genial.
Ah, warte mal, ich habe doch noch eins gelesen. Wie hieß denn das noch? Das habe ich auch als Hörbuch gehört. Oh, scheiße. Ich muss es nachgucken. Das war nämlich wirklich richtig schön. Ich finde, ich stöber hier schon die ganze Zeit in meiner Hörbuch-App, aber ich finde es nicht.
Was ich noch gelesen habe, was ich mega gut fand, war von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Das habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Fand ich mega toll. Und Junge Frau am Fenster stehend, blaues Kleid, Abendlicht. Das ist auch ein mega schönes, also fand ich auch ein super Roman. Mir fällt gerade die Autorin leider nicht ein, peinlicherweise.
Ah, ich weiß aber wieder, wie das Buch heißt. Was sag. Das Herzen hören von Jan Philipp Sendka.
Okay, kenne ich nicht.
Das ist so eine, auch so eine Familiengeschichte, die spielt zwischen USA und Asien. Der Vater verschwindet plötzlich von einer jungen Frau, die sich dann auf die Spurensuche macht und rausfindet, das ist ja schon ein ganz anderes Leben früher hat. Und es ist sehr poetisch geschrieben, finde ich.
Schön. Hört sich gut an.
Ist auch schon ein älteres Buch. Ich bin da irgendwie durch Zufall drauf gestoßen. Also das Herzen hören. Genau. So, dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Wen hast du dieses Jahr am meisten bewundert oder sehr bewundert?
Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also tatsächlich habe ich viele Leute bewundert, die in solchen Positionen und Jobs sind, was jetzt in der Pandemie sehr viel sozusagen Gradlinigkeit erfordert und auch wahrscheinlich eine gewisse stoische Ruhe, also allen voran Herrn Drosten.
Ja, aber ich hatte eben Karl Lauterbach auch, im
genau, ja, den weiß ich gar nicht, wie der so stoisch ist. Doch auch wahrscheinlich, aber so, ich meine, so dieses, ich muss sagen, bei Herrn Drosten habe ich immer noch mehr das Gefühl von absoluter Kompetenz, noch mehr als bei Lauterbach. Ich finde den auch gut, ich folge dem auch, aber der ist mir manchmal ein bisschen zu, der repostet so viel. Also bei Drosten, der produziert ja seinen eigenen Content und macht diesen Podcast und vertritt da seine Meinung. Das macht er von Anfang an in der Pandemie.
Er ist halt kein Politiker.
Nee, genau. Sondern das ist, glaube ich, ein Vorteil dann in dem Fall. Aber ich meinte auch so Leute wie tatsächlich, ich folge seit diesem Jahr sehr vielen sogenannten Medfluencern, also Ärztinnen, ja. Ärzte, Leute aus der Pflege,
Intensivpfleger.
Die eben darüber schreiben, wie Innen. ihre berufliche Situation gerade ist, aber auch ganz allgemein ist. Und ich bewundere tatsächlich solche Leute. Es gibt diese, zum Beispiel diese Notärztin, die ist auf Instagram als Doc Caro Holzner. Mhm. Die ist so unbeirrbar. Wahrscheinlich ist sie gar nicht so unbeirrbar in ihrer, ne? Die ist ja ein Mensch, aber so wie sie eben ihre Botschaft und ihre, wie sie sich einsetzt für ihre Patientinnen und Patienten, wie sie damit umgeht und so weiter. Die ist jetzt nur so ein Beispiel, aber ich bewundere das sehr, wie die Leute jeden Tag aufstehen, immer wieder in diesen Job gehen, immer wieder mit Leuten zu tun haben müssen, also die sich beschimpfen lassen müssen, die sich,
ja, die weißt das du, so aushalten diese ganzen, auch,
genau, ne? Die das aushalten müssen. Weißt du, ich kann mich auf mein Sofa setzen und kann heulen, wenn ich nicht mehr kann oder wenn es mich zu sehr anficht. Und das ist ja in dem Beruf nicht möglich, es sei denn, du hängst ihn an den Nagel. Und das bewundere ich sehr. Und ich muss sagen, ich habe eine befreundete Ärztin hier in Berlin, die auch in der Praxis arbeitet, die von Anfang an viel geimpft haben. Da ist auch meine große Tochter geimpft. Und jetzt auch schon geboostert vor einiger Zeit in der Praxis. Die sind in Kreuzberg und das ist eigentlich so eine klassische Hausarztpraxis mit einem Diabetes-Schwerpunkt, eine große Praxis. Und die haben zum Beispiel seit einigen Wochen samstags geöffnet, die volle Belegschaft, impfen den ganzen Tag. Die haben jetzt ihren sozusagen ihre Betriebsferien aufgeschoben und machen zwar für die normale Sprechstunde dicht, aber impfen die ganze Zeit weiter. Mhm. Und denen habe ich jetzt diese Woche eine große Torte geschickt mit Danke und 3 Flaschen Cremant und einen Brief geschrieben und einfach gesagt, ich finde, ihr macht so alle, ne, von der Sprechstundenhilfe bis zu dem, bis zum Praxisinhaber, es ist ja wurscht, die müssen ja alle da sein, damit es funktioniert. Ihr macht einfach so einen Top-Job und ich finde einfach, dass man sich viel zu wenig dafür bedankt. Man nimmt das so als selbstverständlich. Aber die Leute gehen echt auch an ihr Limit, ne?
Ja.
Gerade in der Pandemie.
Genau. Also für mich waren auch die ganzen, die in den medizinischen Berufen arbeiten in diesem Jahr, die bewundere ich so, dass sie da jeden Tag wieder hingehen, nicht nur ihr Leben riskieren,
ganz genau,
sondern auch wirklich da eine wahnsinnige Verantwortung schultern. Ja. Und vor allen Dingen auch die, also das hört man ja auch immer wieder, dass die natürlich auch emotional an ihre Grenzen kommen. Und auch vor allen Dingen, wenn dann jemand da immer noch sagt, nö, ich bin nicht geimpft und so, dass die dann trotzdem die Patienten genauso behandeln, ne, wie Geimpfte.
Ja.
Also das ist wirklich,
also ich muss auch sagen,
dem gilt auch meine absolute Bewunderung.
Ich total.
Finde es wirklich, ich bin sehr dankbar dafür auch.
Ja, ich auch.
Total. Und ich hoffe ganz doll, dass wir jetzt nicht durch diese heranrollende fünfte Welle da nochmal unser, ja, nochmal was ganz anderes erleben werden. Ja,
bloß auf. Wie oft haben wir in diesem Podcast schon auf Holz geklopft?
Lass nochmal klopfen.
Okay, letzte Frage.
Okay.
Was lässt du gerne im alten Jahr zurück und wirst es nicht vermissen?
Ich kann es leider nicht zurücklassen. Ich würde gerne Corona zurücklassen und werde es nicht vermissen.
Das stimmt, nein, das würden wir nicht vermissen. Kein Stück natürlich.
Ansonsten, was lasse ich denn zurück? Meine 40er habe ich zurückgelassen in diesem Jahr. Ich weiß noch nicht, ob ich die unbedingt vermissen werde. Ich bin eigentlich frohen Mutes, was die 50er angeht.
Finde ich gut.
Ja, ich muss sagen, das habe ich vorhin auch noch gedacht, als wir darüber sprachen, man weiß jetzt doch irgendwie besser, was man mag, was man nicht mag, was man kann. Und, und ich bin jetzt inzwischen auch in der Lage zu sagen, nö, ich habe keinen Bock, ich mache das nicht mehr. Ich musste einfach lernen in den letzten 4, fast 5 Jahrzehnten, dass ich gewisse Dinge nicht gerne mache und nicht gut kann. Und dann muss ich das auch jetzt auch nicht mehr machen. Ist dann halt so.
Ja.
Zum Beispiel Skifahren brauche ich nicht.
Das stimmt. Ja, ich sag an der Stelle Töpfern, häkeln. Ich muss mich nicht mehr schlecht fühlen, weil ich das nicht mag und es nicht vermisse. Das muss ich auch nicht zurücklassen, das ist nicht so, so ein Ding.
Das hast du nie erst angefangen.
Nee, genau.
Nee, aber zum Beispiel ich koche auch nicht so gerne. Habe ich jetzt auch einfach mal also angefangen zuzugeben in den letzten Jahren. Wenn ich weiß, was ich kochen möchte und Bock habe auf irgendwas zu essen, dann mache ich das auch gerne. Aber so dieses Alltagskochen, wo man immer wieder sich irgendwas ausdenken muss,
das ist hasse nicht schön.
Ich, wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Abend ins Restaurant gehen und oder mir was liefern lassen.
Das machen wir tatsächlich auch total viel zu oft. Das ist natürlich die Verführung, wenn man mitten in der Stadt wohnt.
Ja, ja, und irgendwann ist es tatsächlich dann schon so, oh, wollen wir da hin? Oh nee, nicht schon wieder.
Ja, genau.
Oh, Sushi, und dann denkt man, nicht schon wieder.
Und dann denkt man irgendwann auch mal so, okay, also jetzt wird es irgendwie
jetzt gibt es doch nur ein Schwarzbrot mit Käse.
Ja, genau. Nichts gegen ein gutes Schwarzbrot.
Ja, genau. Also jedenfalls, ne, die 40er lasse ich zurück.
Sehr gut.
Und du?
Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich hätte mir die Frage ja für dich ausgedacht.
Ja, wie, aber du musst die doch wohl auch beantworten.
Ja, Alter. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was lasse ich denn zurück? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade tatsächlich nicht. Ein paar Überzeugungen wahrscheinlich über mich selber lasse ich zurück.
Gut.
Wo ich mich irgendwie selbst korrigieren muss. Oder so. Und mit müssen meine ich nicht Zwang, sondern einfach Erkenntnis sozusagen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine, haben wir eben schon gehabt. Ich bin keine Katzenperson, ich bin keine reine Katzenperson, ich bin tatsächlich auch eine Hundeperson. Die Erkenntnis finde ich interessant.
Du kriegst doch erst immer wieder den Bogen um über deinen
zu meinem Hund zu reden. Ich wollte noch mal kurz über meinen Hund. Nein, das stimmt nicht. Nee, ich weiß gar nicht, aber schon so, also auch so bestimmte Sachen, ja, also ich sag mal so, der Weg zum Beispiel für mich selber klar zu haben, ich bin jetzt nicht nur gerade schlecht gelaunt, ich habe jetzt nicht nur gerade irgendwie ein Stimmungstief, sondern ich habe wirklich immer in den letzten Jahren, das nennt man vielleicht eine jahreszeitliche Depression oder was auch immer, ich habe, mein Energielevel ist so weit unten, dass ich ganz, ganz viele Dinge nicht machen kann. Mhm. Und das so vor mir ein.
Das beginnt so im November.
Ja, bei dir, genau. Ne? Und ich sehe es auch schon kommen.
Ja, also du kündigst das ja schon an. Du warnst uns alle schon vor, quasi.
Genau, und es ist ja nicht so, als würde ich dann in der Ecke sitzen und heulen. Ich habe einfach keine Energie. Also wenn ich mir überlege, mit was für einer Leichtigkeit ich zum Beispiel im Sommer ohne Probleme jeden Tag einfach eine Seite für meinen Blog schreiben konnte, das war keine Anstrengung. Das hat Spaß gemacht. Das war einfach so da. Und jetzt, ich klappe nicht meinen Laptop auf. So ungefähr, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so, ich funktioniere total. Mein Alltag funktioniert. Aber alles darüber hinaus eigentlich nicht.
Du hast einfach keine Luft für Kreativität.
Nee, gar nicht. Das hat jetzt mir in den Haaren zugedreht. Und das ist irgendwie so was, was mich total ärgert. Aber ich bin jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal an so einem Punkt, wo ich dann so sagen kann, okay, ist jetzt so. Ich muss damit klarkommen, müssen alle anderen dann wohl auch.
Ja, also so. Bleibt ja nichts anderes übrig.
Genau, also so Sachen halt, ne? Also ja. Das solche, das hört ja nicht auf, auch wenn man sich der 50 nähert, wie ich.
Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, das wird immer klarer, dass du dich selber als Person immer mehr erkennst und auch einfach dann gibt es nichts mehr schön zu reden auch. Du wirst jetzt auch, man muss sich leider auch verabschieden von vielen Vorstellungen, die man hatte, was man nochmal machen würde. Und dass man vielleicht irgendwann nochmal ganz groß rauskommen würde als Popsängerin oder so.
Ja,
in einer Girl-Group. Von diesen Ideen muss man sich
das ist wohl wahr. Auch schon vor der 50. Ja, was sich für mich total verändert hat, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, ist ja, dass ich seit diesem Jahr ein verändertes Leben führen muss, was meine...
Stimmt.
Genau, was so Ernährung und Bewegung und sowas alles angeht, weil sich meine Insulinresistenz weiterentwickelt hat, im negativen Sinne sozusagen. Und ich einen manifesten Diabetes Typ 2 entwickelt habe, im letzten Lockdown, looking at you, Corona. das ist tatsächlich auch was, das bleibt mir ja. Also die Idee, dass ich nochmal einfach so nicht mehr darüber nachdenken würde, was ich esse, kann ich auch vergessen.
Mhm.
Zum Beispiel. Finde ich aber nicht, also da hadere ich gar nicht mit. Das
hast du dich eigentlich relativ schnell eingefunden in diese Ernährungsweise, ne?
Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie mir nicht ganz neu war, weil ich ja schon immer so in meinen Schwangerschaften diese...
Ach, da hattest du das auch?
Da hatte ich ja schon mal so Schwangerschaften. Ja. Insofern kannte ich zumindest viele Aspekte davon schon.
Mhm. Und ihr habt ja sowieso auch dadurch, dass dann dein Mann ja auch ständig irgendwelche komischen
Ernährungsideen hat. Deswegen ist Kochen bei uns auch echt anstrengend, weil die, keine Ahnung, der eine verträgt nicht so gut Laktose, der eine möchte kein Fleisch mehr essen, ich spare, also ich esse kaum Kohlenhydrate, wenn überhaupt. Dann nur irgendwie Kartoffeln, das mag der Dritte wieder nicht, weißt du, so, das ist echt nervig bei uns. Mhm. Also sowas Typisches wie, ich mache jetzt TikTok-Pasta.
TikTok-Pasta? Was ist das?
TikTok-Pasta ist eins der meistgekochten bei uns Lockdown-Gerichte gewesen.
One-Pot-Pasta.
Nee, ist nicht One-Pot-Pasta, du kochst die Pasta einzeln und du machst, ich mache es mit Tomaten und Zucchini, manchmal noch mit Paprika oder was ich sonst noch so da habe, schnippelst du in einer Auflaufform, in die Mitte legst du einen Block Feta.
Okay, das genau. Ding. Ja, ja, habe ich auch schon. Ist lecker.
Das ist total lecker. Und dann einfach hinterher die, und Gewürze und so, und hinterher einfach die Nudeln da rein und mischen. Ja, kannst vergessen. Sowas kann ich nicht essen.
Ach so, wegen der Pasta.
Ich kann das alles essen ohne die Pasta. Also mache ich aber zwei solche Formen.
Auch, es gibt doch auch so Erbsenpasta.
Ja, nee. Also ja.
Nee.
Gibt es, aber ich, dann muss ich echt sagen, dann esse ich lieber... Ja, Sudels mag ich gerne tatsächlich, aber... Diese, manchmal esse ich zum Beispiel Kichererbsennudeln, aber nur, wenn ich dann richtig Soße habe, also mit Bolognese. Dann stören die mich nicht,
okay.
Weil der Geschmack von der Bolo so intensiv ist, dass mir wurscht ist. Aber dann esse ich lieber nur den Feta und das Gemüse und vielleicht esse ich dann noch einen Löffel Nudeln oder sowas, also einen Esslöffel oder zwei maximal, als dass ich da irgend so einen Kompromiss esse. Dann lasse ich lieber ganz weg.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Es wird mir so schwer fallen.
Das fällt mir, also es fällt mir nicht so schwer, die gar nicht zu essen, wie wenig davon zu essen, muss ich sagen.
Mhm.
Aber ja, ich vermisse Pasta. Pasta ist was, was ich total... ich vermisse Pasta und ich vermisse so eine geile Carbonara zum Beispiel, weißt du, so, oder, also wo das der Hauptbestandteil Pasta tatsächlich ist. Ich vermisse eine geile Scheibe frisch gebackenes Baguette mit einfach nur Käse drauf und nicht vorher noch 3 Karotten und 7 Möhren, Gurken und keine Ahnung was, damit ich da einmal reinbeißen kann. Und ich vermisse tatsächlich, das vermisse ich nicht so, aber auch ein bisschen so asiatische Reisgerichte. Also so nicht asiatische, so vietnamesisches eigentlich, was ich liebe, Curry.
Ja.
Das esse ich halt auch nach wie vor, aber halt ohne den Reis. Und das fehlt mir manchmal so dieser... Und Sushi tatsächlich.
Ach so, du kannst ja nur noch Sashimi essen eigentlich.
Ne? Ja, ich esse dann meistens irgendwas anderes, eine Suppe oder irgendwas, und dann esse ich halt so 2-3 Stücke, wo halt wenig Reis dran ist, aber viel anderes Gedöns.
Mhm.
Also viel Fisch oder Gemüse oder so.
Verstehe.
Das, aber halt tatsächlich nur 2-3 Stück. Und das war's. Also weil weißer Reis ist, da kann ich ja eine Praline essen. Ist so, vom Blutzucker her.
Krass, das macht man sich irgendwie gar nicht so klar.
Säfte vermisse ich gar nicht. Süßigkeiten vermisse ich auch nicht. Ich esse dann manchmal so ein Stück
Zartbitter. Wer isst denn die ganzen Plätzchen, die du da in
also ganz viele,
Haufen produzierst?
Also Kinder. Meine Kinder essen davon viel, aber ich habe tatsächlich die Rezepte auch fast alle angepasst. Die sind alle zuckerfrei inzwischen.
Ach so.
Ich kann die dann trotzdem nicht ohne Ende essen, weil da immer noch Weißmehl drin ist oder Dinkelmehl oder was auch immer. Ich muss dann trotzdem gucken, was das mit mir macht. Aber Zucker ist da schon mal nicht mehr so viel drin. So gut wie keiner. Nicht bei allen. Manche Sorten habe ich auch so gelassen, die esse ich eh nicht. Dann ist es
wurscht. Also ich kann auch gar nicht so viel essen. Also ich esse immer so viel. Ich habe schon jetzt extra mal welche rausgestellt, damit die überhaupt gegessen werden. Und wenn ich so 3-4 Kekse Plätzchen gegessen habe, dann reicht mir das auch. Das ist mir schon irgendwie...
Konnerig.
Ja, dann brauche ich erstmal was...
Ein Schnaps.
Pikantes.
Alkohol nicht trinken finde ich viel schwieriger. Also ich trinke ihn ja manchmal. Also ab und zu dann so ein bisschen mal. Aber ich trinke zum Beispiel gar keinen. Früher habe ich auch gerne im Sommer so richtig schönes, kaltes Mischbier, so Radler, das ist alles
Bier gut. Ist gar nicht gut, ne?
Nee, und auch die Kombination mit Limos, eine scheiß Idee.
Ja, stimmt, das ist ja auch noch Zucker.
Aber ich, das fällt mir überhaupt nicht schwer, das nicht zu trinken. Aber einen schönen trockenen Wein, ja, genau.
Das geht dann auch noch.
Ja.
Ja. Aber du hast ja auch krass abgenommen.
Das stimmt, das war der Nebeneffekt. Tatsächlich,
ja. Das war nur noch jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, du bist weniger geworden.
Nee, aber tatsächlich wird es nicht weniger. Es ist jetzt so stabil.
Hat sich eingependelt.
Ja, ja. Ja, ganz okay.
Ja, ich glaube, das, was du verloren hast, habe ich dazu gewonnen. So gleicht sich das wieder aus.
Gab es nicht mal so eine Serie oder ein Podcast, ich leg zu und du nimmst ab oder irgendwie sowas? Oder du legst zu und ich nehme
einfach
zu? Oh Gott, wir sind bei 1 Stunde 23.
Naja gut, aber die Leute müssen ja auch was haben für die Feiertage, an dem sie sich festhalten können.
Genau. Das stimmt. So betrachten wir das jetzt.
Also dann, ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf. Mhm.
Wir sind ja auch durch mit den Fragen jetzt, ne?
Nee. Aber nee? Ich habe noch welche, aber das dauert jetzt zu lange.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe noch so viele Fragen an dich, Anna.
Okay, dann machen wir eine Neujahrs...
Eine Neujahrs-Restfragen-Folge.
Ja, genau, Reste essen.
Genau. Okay, dann frohe Weihnachten,
ja,
würde ich mal sagen.
Allen frohe Weihnachten.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Lasst euch nicht von Omikron kriegen, so und, gut ihr könnt.
Erholt euch ein bisschen, ja, zwischen den Feiertagen.
Füße hoch.
Lasst euch nicht stressen. Diskutiert nicht so viel.
Genau. Passt auf euch auf einfach.
Genau.
Und bis nächstes Happy Jahr. New Year, bis nächstes Jahr.
Tschüss.